Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Inzwischen schon die Folge 105. Ich hatte vor einiger Zeit eine Unterrichtung und einer der Teilnehmer war so, ich schätze mal, so zwischen 25 und 30. In der Pause kommt er zu mir und fragt mich, warum er denn hier überhaupt teilnehmen müsste und hält mir einen Zettel hin. Auf dem Zettel stand dann drauf, dass er ein Jahr Vollzeit an einer Maßnahme teilgenommen hatte, qualifizierter Sicherheitsmitarbeiter. Und in dieser Maßnahme war dann alles Mögliche dabei, vom Begleit bis zum Personenschutz, also so die Klassiker mit aus dem fahrenden Auto schießen so in die Richtung und natürlich die üblichen Verdächtigen wie die Waffensachkunde, die Aufzugbefreiung, der Ersthelfer. Aber eins war nicht dabei, nämlich weder eine Unterrichtung noch eine Sachkunde nach 34a, sodass er nicht arbeiten durfte. Das habe ich ihm dann erklärt und deswegen musste er eben auch da teilnehmen. Ja, dann fragt er mich, was er mit dem Zertifikat machen soll. Habe ich gesagt, am besten in den Mülleimer werfen, weil es wertlos ist. Der Mann hat dann so ein bisschen die Tränen in den Augen gehabt, weil ein Jahr verloren für nix. Und ich möchte auch nicht wissen, was der Spaß uns Steuerzahler gekostet hat, weil das Ganze ja logischerweise von der Arbeitsagentur gefördert war. Und was natürlich auch nicht zu vergessen ist, anscheinend geht es hier nur darum, dass die Leute bei solchen Maßnahmen möglichst lange aus der Statistik draus sind. Das können wir wirklich fast meinen, dass das der einzige Grund ist, weil hat sich garantiert niemand Gedanken gemacht, dass das Ganze eben wirklich völlig sinnfrei ist. Warum erzähle ich das hier? Ich erzähle es deswegen, weil, wie gesagt, auch so Personen- und Begleitschutz hier ein Thema in dieser Qualifikation waren. Und wenn man jetzt im Internet schaut, gibt es ja da die verschiedensten Angebote mit Preisen weit über 10.000 Euro, wo dann eben alles Mögliche, das Blaue vom Himmel herunter, versprochen wird. Und hinterher stehen die Leute dann eben auf der Straße ohne irgendeine Perspektive. Ja, und dass es auch anders geht, habe ich jetzt auf der Security mitbekommen. Ich habe da ein Interview geführt mit jemandem, der das Thema völlig anders angeht. Und das möchte ich euch jetzt hier im Podcast für Schutz und Sicherheit bringen. Dabei viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Wie man im Hintergrund hört, sind wir hier auf der Messe in Essen. Und am Nebenstand geht es um Sicherung von Bildern, aber das soll uns jetzt hier nicht aufhalten. Ich bin beim Stand der Firma Krisenwerkstatt, hier den Geschäftsführer, den Herrn Nico Krone. Hallo, Herr Krone.
Hallo, guten Tag.
Ja, was, stellen Sie sich doch mal kurz selber vor, was Sie so machen.
Ja, sehr gern. Die H&K Krisenwerkstatt beschäftigt sich zum einen mit der Beratung von mittelständischen Unternehmen und deren Familien. Das ist aber nicht unser Schwerpunkt hier auf der Security in Essen. Das ist, wir sind hier mit unserer Weiterbildung von Personenschützern. Das ist unser Kernanliegen neben den Netzwerken, neben den Aufklärungsarbeiten, die unser Hauptanliegen hier auf der Messe sind. Und ja, wir wollen den Leuten, den Fragenden einfach mal so ein bisschen die Augen öffnen, dass entgegen den weitläufigen Ausbildungen im Personenschutz, die wir alle aus Funk, Fernsehen leider und auch natürlich im Internet kennen, dass es anders ist, weil der Job ist anders und die Ausbildung muss sich auch ändern und darf auch anders gestaltet werden.
Okay, bevor Sie uns zu Ihrem Angebot noch ein bisschen was genau erzählen, vielleicht zu Ihrer Person, wie sind Sie überhaupt in die Sicherheitsbranche gekommen?
Sehr, sehr gern. Also ich bin ehemaliger Militär, das heißt, ich war lange Soldat, habe die Armee dann verlassen freiwillig. Und bin dann in die private Sicherheit gegangen. Hatte also das Glück, in eine damals große Firma für Personenschutz einzusteigen. Und habe dann nach gewisser Zeit das Angebot bekommen, für eine Privatfamilie zu arbeiten. Das heißt, in einem privaten Einstellungsverhältnis zu gehen. Und habe den Schritt dann gewagt und stand dann praktisch ja vor dem Nichts als Einzelkämpfer,
ja.
Und bin dann dort als ja anfangs Kommandoführer eingestiegen, habe das Personenschutzkommando aufgebaut. Ja. Das war auch der Grund, der uns gezeigt hat, wir müssen was ändern in der Ausbildung.
Ja.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Personenschutz aus Film, Funk und Fernsehen, Stichwort Bodyguard und so.
Ja.
Das hat ja mit der Realität wahrscheinlich nicht so ganz wirklich was zu tun.
Ganz genau so ist das, ja. Also tatsächlich ist das so. Wir müssen natürlich vorweg sagen, dass es sehr, sehr viele Bereiche auch im Personenschutz gibt. Das heißt, wir haben ja nicht nur das, was viele verbinden mit dem Thema, dem High-Risk-Bereich oder in Krisenländern, das Schützen von Wirtschaftsgrößen oder Ähnlichem. Wir haben auch in Europa oder auch in anderen Nachbarländern oder Nachbarstaaten, die angrenzend sind an Europa, haben wir die Sicherheit auch privat, die den behördlichen Status fahren. Den Status meine ich damit, die behördliche Vorgehensweisen anwenden, die Taktiken anwenden. Das ist auch völlig in Ordnung und richtig und mit Sicherheit oft berechtigt. Im deutschsprachigen Raum, in Familien, die anstammenden Familien, sieht natürlich anders aus. Und hier sind wir in einem Bereich, und das ist unser Kernbereich, Schutz in Familien integriert. Das heißt, meist reden wir hier über eine Privatanstellung von Sicherheitsmitarbeitern, von Personenschützern, aber auch Firmen, die das für Familien übernehmen. Und dann greifen die, ich sag mal platt gesagt, diese typischen Verhaltensregeln Code, die man so kennt, greifen nicht mehr. Weil das ist was Besonderes. Die Familie möchte natürlich keine 5 Mann um sich herum haben, im Anzügen mit dem Knopf im Ohr. Oder das Kind mit dem sondergeschützten Fahrzeug in die Schule zu bringen. Das verkauft sich, ist zahlenmäßig für ein Unternehmen natürlich gut,
ja,
selbstverständlich.
Ja.
Aber ist nicht nur nicht nötig, sondern auch nicht nur nicht nötig, wenn man es objektiv betrachtet, im Gefährdungspotenzial, sondern oft auch nicht nötig, was das Finanzielle angeht. Ne?
Ja,
das ist einfach unfair.
Ja.
Das ist nicht objektiv.
Der Kollege, mit dem wir uns gerade unterhalten haben, hat mir vorhin eine spannende Geschichte erzählt, dass es da geschützte Personen, Kinder gibt, von der Geburt bis zum Abitur, und die wissen gar nicht, dass sie geschützt werden.
Ja.
Ja?
Ja.
Also das war jetzt für mich sehr interessant, dass auch sowas funktioniert, dass man das so machen kann, dass derjenige gar nicht weiß, dass er beschützt wird.
Ganz genau. Der Herr Ohrmund, ein guter Freund von mir, wir pflegen ein sehr, sehr gutes Verhältnis und tauschen uns regelmäßig aus, hat aufgrund seiner Erfahrung und seiner langjährigen Tätigkeit natürlich die gleichen Feststellungen gemacht und verfolgt die gleichen Ziele, denn auch er setzt das so um. Es gibt nicht wenige, die das so tun und die auch die Erfahrung gemacht haben. Das Problem ist, dass sie es in der Ausbildung haben.
Ja.
Das heißt, ich musste es auch am eigenen Leib erfahren, dass es natürlich was anderes ist. Ich kam mit meinen militärischen Ausbildungen oder mit meinen Weiterbildungen im Personenschutz an Grenzen.
Ja.
Ich kam in Situationen, auf die ich nicht vorbereitet war. Und jetzt heißt es zu analysieren, woran liegt das und wie können wir dem entgegenwirken.
Ja.
Und das hat zur Gründung der HUNCA Krisenwerkstatt geführt.
Gut. Wie kann ich denn jetzt als Laie erkennen, wo habe ich eine seriöse Ausbildung im Bereich Personenschutz, wo nicht? Weil es gibt ja keine staatlichen Grundlagen oder sonst irgendwas.
Das ist ein großes Problem,
ja.
Unsere österreichischen Kollegen sind da uns einige Schritte voraus.
Okay.
Dort gibt es eine staatliche Ausbildung, eine vorgeschriebene Ausbildung. Die Sicherheitsmitarbeiter haben einen Dienstausweis mit dem Bundesadler drauf. Das heißt, auch hier gibt es, was rechtlich schon eine ganz andere Tatsache ist, haben viel mehr Befugnisse. Das ist auch ausbildungstechnisch natürlich traumhaft und sehr vorbildlich gelöst. Wir haben es nicht. Daran können wir nichts, im Moment noch nichts ändern. Natürlich müssen wir etwas tun.
Ja.
Es ist, um auf Ihre Frage zu kommen, es ist für den Laien fast unmöglich zu unterscheiden, bekomme ich hier was Sinnvolles angeboten oder nicht. Ich kann immer nur den Tipp geben, so wie ich es hier in vielen Gesprächen tue, ich muss erstmal wissen, was ich möchte. Ich muss wissen, was ich möchte. Das heißt, wir reden oft von ehemaligen Soldaten. Das ist wirklich, ich möchte meinen, 60% der Leute, die dann in die Sicherheit gehen, kommen aus dem militärischen oder anderen behördlichen Hintergrund.
Ja.
Die kommen natürlich in eine andere Welt, nämlich in die zivile Welt.
Ja.
Und hier muss man Aufklärung betreiben. Man muss auch als Ausbildungsstelle, habe ich ja auch, so sehen wir das zumindest, habe ich eine gewisse Verantwortung den Leuten, die ich ausbilde, gegenüber, und darf nicht nur das Wirtschaftliche in den Vordergrund stellen, sondern muss hier objektiv beraten und muss sagen, als Analyse, wo wollt ihr hin?
Ja.
Und dazu kann ich Entscheidungshilfen geben und kann natürlich mir gewisse Fähigkeiten, gewisse Skills, die sie mitbringen, auch charakterlich. Das ist nämlich eine sehr, sehr große Kernkompetenz. Das kann ich abprüfen, so sage ich es mal ganz vorsichtig, beziehungsweise überprüfen und feststellen, wo sind seine Neigungen, seine persönlichen Fähigkeiten schwerpunktmäßig. Und dann muss ich dort sagen, das funktioniert, das kann funktionieren oder nicht. Also wir bieten zum Beispiel den Leuten an, das auch kostenlos, die Leute schauen auch mal, das kennen sie so nicht, kommt vorbei und wir sprechen. Und, es gibt bei uns nichts aufgedrückt oder ein verstecktes Verkaufsgespräch, ganz im Gegenteil. Das werden wir wahrscheinlich sehen, wenn sie auf unsere Lehrgänge zu sprechen kommen, denn wir bilden nicht die Masse aus. Liegt einfach daran, dass wir solche Gespräche führen. Und dass im Großteil der Gesprächspartner dazu kommt, dass wir sagen, der Bereich ist falsch, ihr habt falsche Bilder im Kopf. Was ja überhaupt nicht negativ behaftet ist, sondern wo man einfach sagen muss, das ist normal, die Bilder werden gestellt und ich kann nur das, was ich sehe oder höre, kann ich jetzt erstmal als gegeben hinnehmen. Und dann kommen wir als Aufklärer im übertragenen Sinne und sagen mal, so sieht es wirklich aus. So sieht der Job wirklich aus.
Welche Voraussetzungen muss denn jetzt jemand mitbringen, wenn er da bei Ihnen qualifiziert werden möchte?
Ja, also die Voraussetzungen, grundsätzlich keine. Okay. Das kann ich nur vorweg sagen, weil sonst mache ich bei Bilderstellen mit. Wir haben für unsere Lehrgänge haben wir zum zertifizierten Sicherheitsbegleiter, das ist der große Kurs oder der große Lehrgang, den wir als komplett anbieten, haben wir natürlich die Sachkunde § 34a und die Waffensachkunde, das ist so eine kleine Voraussetzung, die wir schicken, einfach um dort schon so eine kleine Vorselektierung zu machen.
Ja, ja, ja.
Ansonsten gibt es keine, denn auch in dem Job gibt es ja überhaupt keine, wenn man es objektiv betrachtet, überhaupt keine Vorstellungen, was muss der Mann als Ausbildung mitbringen, damit er zum Beispiel auf einen Schüler, auf ein Kind oder einen Teenager oder eine ältere Person aufpassen kann. Das wechselt er so stark, dass ich überhaupt nicht einschränken kann. Wir reden, wie gesagt, das muss ich klarstellen, immer noch in dem Anstellungsverhältnis einer privaten Familie, in Konzernen, Unternehmen oder behördlichen Linien sieht das natürlich anders aus, ganz klar, da kann ich das klar strukturieren.
Ist es auf Deutschland begrenzt, weil ich zum Beispiel denke, man könnte Voraussetzungen Englisch haben?
Englisch, das sind Sachen, die auch übrigens in diesen Gesprächen immer mitgegeben werden. Wir haben Englisch, das ist die Weltsprache, so müssen wir es ganz klar sagen, da müssen wir uns nichts mehr vormachen und die gehört dort rein. Und wer es nicht kann, der sollte es lernen. Ja? denn da darf man sich verabschieden, in diesem Job bleibe ich in der Regel nicht an einem Posten, reise wirklich viel.
Ja.
Wir sind jetzt tatsächlich nicht die Weltenbummler, aber wir müssen, wenn es gefordert ist, es sein.
Ja,
wir müssen uns auf den Kunden einstellen, auf den Klienten einstellen. Und wenn er das Reisen oder sie das Reisen liebt, dann müssen wir auch in der Lage sein, dort mitzugehen.
Ja, weil es wird natürlich auch familiäre Einstellungen nach sich ziehen, logischerweise.
Definitiv, ja.
Ja.
Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der wird immer ein bisschen belächelt oder unterschätzt, gerade bei Soldaten. Wenn ich dann sage, also grundsätzlich aus dem privaten Bereich heraus steht und fällt dieser Job mit dem Partner oder der Partnerin. Denn das glauben die wenigsten nicht. Was ich immer höre ist, ja, ich war lange bei der Armee, die kennt das. Nein, das kennt sie eben nicht. Das kennt sie nicht. Das ist ein gesteckter Bereich, wo man rauskommt und jetzt sieht es anders aus. Familienplanung, Freizeitplanung, und das muss man leider sagen, wird hinten angestellt. Die muss hinten angestellt werden.
Ja.
Ansonsten schränke ich mich tatsächlich ein.
Was sind jetzt so grob die Inhalte bei diesen Lehrgängen von Ihnen? Wie lange dauert sowas ungefähr?
Also wir haben ja das große Glück, dass wir ganz objektiv sein können. Und dadurch stecken wir keine Klassen voll. Was in vielen Weiterbildungen natürlich sinnvoll ist und viel Sinn macht, gerade wenn es um theoretische Inhalte geht. Aber bei uns ist das halt ein bisschen anders, da wir uns spezialisiert haben. Und so können wir die Auszubildenden, die Weiterzubildenden, das ist wahrscheinlich der treffendere Begriff, können wir ganz gezielt sagen, dass wir zum Beispiel nicht den kompletten Kurs anraten, der überhaupt nicht nötig ist, weil wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der im Bereich medizinische Notfallversorgung gut oder sehr gut ausgebildet ist, dann macht das überhaupt keinen Sinn, ihm dort noch mit reinzustecken, weil der Rettungsassistent, der Rettungssanitäter oder der aus dem Militärischen, der Combat Medic, der ist gut ausgebildet. Der muss sich natürlich fit halten, der muss sich natürlich immer wieder weiterbilden, das ist da, aber der muss das nicht mitmachen. So schustern wir jedem unserer Auszubildenden tatsächlich das passende Paket zusammen und schauen, wo sind die Schwächen, hört sich immer negativ an, ist es aber gar nicht, sondern wo hat er noch ein bisschen Bedarf, wo müssen wir noch ein bisschen nachholen und ob das die Schießausbildung ist, die taktische Ausbildung. Was man nicht unterschätzen darf, sind Bewerbertrainings. Das ist tatsächlich ein großes Thema, wo die Leute manchmal denken, ja, kann ja eine Bewerbung schreiben, das ist immer so das Platte. Ja. Das mag ja sein in der eigenen subjektiven Wahrnehmung, aber wenn man sich zum Beispiel die Unterlagen anschaut oder mal so ein Bewerbungsgespräch vor Kamera durchführt oder vor mehreren Leuten, wo vielleicht auch mal ein Profiler gegenüber sitzt. Viele unserer Kunden sagen tatsächlich, bei mir wird niemand eingestellt, ob es ein Kindermädchen, ein Gärtner oder der Koch ist, wenn nicht Mann XY sagt, der ist charakterlich gut, der kann das an Mimik, Gestik kann er das festmachen und dann sitzt er daneben und auf einmal, wenn ich sowas nicht kenne, dann bin ich irritiert und dann verkaufe ich mich schlecht, so muss man es ja auch sagen, dann verkaufe ich mich schlecht. Das ist ein großes Thema, Bewerbertrainings, genauso wie kundenorientiertes Handeln. Das wird oft falsch verstanden, aber das kundenorientierte Handeln zielt bei uns in erster Linie darauf ab, dass wir ja möchten, dass unsere zu schützende oder zu betreuende Person froh ist. Ja. Denn wir wollen ja die Probleme nehmen, egal welche Art. Wir sind ja Problemlöser und keine Problemmacher. Ja. Und auch das ist für viele eigenständiges Arbeiten, kundenorientiertes Handeln, ist ein Feld, was sie noch nie betreten haben.
Ja. Ich stelle mir es auch schwer vor, wenn man so ein in Anführungszeichen Familienverbund dann reinkommt, weil es ja permanent da. Ja. Also ich glaube, das ist auch für alle Beteiligten eine etwas schwierige Situation. Ja.
Absolut. Also da gibt es die komplette Bandbreite und in der müssen wir uns zurechtfinden. Es gibt die Familien, die das sehr gut akzeptieren, die wirklich sagen, wir möchten, dass ihr also in Anführungszeichen Teil der Familie seid. Ja. Man muss natürlich die privaten Grenzen wahren. Nicht nur zur Familie hin, auch der Schütze an sich, der muss sich ein Stück weit abschotten. Ja, ja. Das ist auch das trainieren wir bei uns, beziehungsweise bearbeiten wir und geben dort Mittel und Wege, wie man achtsam dort sein kann. Und dann gibt es natürlich die Familien, die am liebsten gar keinen Sicherheitsmitarbeiter sehen möchten. Ja, ja, ja. Und dennoch muss ich einen höchstmöglichen Schutz bieten. Ne? Die 100%, das wissen wir alle, die gibt es nicht. Aber den höchstmöglichen Schutz oder mit Abstrichen auch das wieder im Kundengespräch nahezubringen, wir können das machen, aber wir haben Einschränkungen, das muss bewusst sein. Ja. Negative Sachen muss man ansprechen können, man muss wissen, wie man es macht, man muss es tun. Ja. Und das ist schwierig. Also in meiner aktiven Zeit war es natürlich schon so, dass wir eng an der Familie waren und dass wir Kinder haben aufwachsen sehen und dass wir eher Ansprechpartner für Probleme waren als die Eltern.
Wahnsinn.
Das ist anfangs befremdlich, aber für die Ausübung oder für die tatsächliche Ausübung des Berufes nicht unbedingt von Nachteil. Wir müssen natürlich das Gespräch mit den Eltern suchen, das ist klar. Aber wenn einem so viel Vertrauen geschenkt wird, dann das ist nicht nur, dass man sich das verdienen muss, das sollte man auch erwidern und sollte man durch professionelle Arbeit auch wert sein und wertschätzen.
Verdienen ist ein schönes Schlagwort.
Oh ja.
Was würde so eine Qualifikation kosten? Wie sind so die Verdienstmöglichkeiten hinterher?
Auch da sind wir so ein bisschen missionarisch unterwegs. Ja. Also wir wurden ja schon scherzhaft von einigen Seiten die Missionare der Ausbildung im Personenschutz genannt. weil wir da ein bisschen anders ticken oder gar nicht anders ticken. Das ist Quatsch, weil wenn wir uns mit anderen unterhalten, sehen sie es genauso. Ja. Es ist nur für sie schwerer umzusetzen. Wir möchten, dass diese Lehrgänge oder diese Weiterbildung, egal in welchem Bereich, von jedem machbar ist.
Okay.
Und unabhängig davon, ob er gerade in einem Job oder in einer Ausbildung oder in einer Weiterbildung sich befindet und möchte vielleicht ein Segment bei uns besuchen oder ob er den kompletten Sachen machen möchte. Und dann setzen wir uns hin und wir führen tatsächlich auch hier Finanzgespräche.
Okay.
Das bedeutet, natürlich haben wir einen gewissen Rahmen, wo wir sagen, das ist so Pi mal Daumen die Zahl, die wir für einen Block Ausbildung, wenn wir es mal so nennen, nehmen müssen. Aber wir haben auch schon Auszubildende gehabt, die das einfach nicht bringen konnten. Jetzt schätzen wir, aber wir müssen das gar nicht, aber wir tun es. Jetzt schätzen wir schon ab, ist dieser Mann A fähig? Das werden wir ja vorher machen. Und wenn er das denn ist, dann wäre er ja ein Gewinn für die Sicherheitsbehörden. Ja. Und es wäre traurig, wenn wir den nicht anständig ausbilden. Das heißt, auch da gehen wir tatsächlich preislich variabel vor.
Okay. Das ist, heißt?
Also wenn ich das in Zahlen ausdrücken sollte, wir haben so Grundblöcke, wenn wir jetzt beim Schießen bleiben, das sind dann so 4 bis 5 Tage, immer auf Kenntnisstand, da liegen wir bei circa zwischen 400 und 600 Euro.
Gut, also das ist im Vergleich zu dem, was man so im Internet so liest, so nach dem Motto, umso teurer, umso besser. Und dann lerne ich aus dem fahrenden Auto schießen und solche Scherze. Ja.
Es gibt Bereiche, wo man natürlich sagen darf, kostet nichts, ist nichts, ne? der Spruch. Aber es gibt Kosten, die muss man decken.
Ja.
Die Frage ist immer, was bekomme ich dafür? Es ist natürlich eine Ausbildung für 10.000 Euro, die stelle ich auf den Prüfstand. Und wenn sie standhält, nämlich das, was mir dort vermittelt wird, auch einen Nährwert hat für mich, dann ist das gerechtfertigt. Leider zeigt es sich, dass es das oft nicht ist.
Ja.
Und das schöne Beispiel mit dem Schießen aus dem Auto, was haben wir denn noch alles? Durch Fenster springen, brennen, mit Gasmasken im Brenner, Häuser rennen. Wenn wir uns in der Branche bewegen und die wirklich aktiven Leute, das ist ja auch immer das, wer kennt denn diesen Job, wer hat dort schon Tätigkeit getan oder wer ist noch drin, dann schütteln die nur den Kopf. Ne? Wir haben andere Probleme, wo wir arbeiten müssen. Ne?
Und Verdienstmöglichkeiten, was kann man sich so danach vorstellen?
Ja, auch da nehmen wir Illusionen. Mhm. Also tatsächlich muss man sagen, dass uns viele ansprechen mit Gehaltsvorstellungen, das geht von 8.000 bis 12.000 Euro im Monat los, wo die sagen, wir sind ja Personenschützer, wir stehen mit unserem Leben. Ja, aber ich kann ja an Leben kein Preisschild dranhängen, das ist mal Punkt Nummer 1.
Ja.
Punkt Nummer 2 ist ja, dass es einfach nicht realistisch ist.
Ja.
Es gibt für den Personenschutz natürlich keine Manteltarifverträge, aber wir haben Tarifverträge für Sicherheitsmitarbeiter mittlerweile, für Fachkräfte, für Servicekräfte, für Meister.
Ja.
Und wenn wir uns die anschauen, bundeslandspezifisch, dann stellen wir fest, dass es weit weg ist von dem, was da ist. Und jetzt stelle ich ja die Frage, wenn ich Neueinsteiger oder Quereinsteiger habe, die dazu fähig sind, was gibt denn jetzt den Wert wieder, dir einen übertariflichen Lohn zu geben?
Ja.
So. Natürlich die Aufgabenstellung, ja. Natürlich die gewisse Stundenzahl, die wir arbeiten, ja. Aber dass das 8.000 Euro wert ist, wage ich zu bezweifeln. Und ich wage natürlich auch zu bezweifeln, dass es diese Jobs mag es geben, diese Kunden mag es auch geben, die für gute Leute, und das darf auch so sein, gutes Geld bezahlen. Da sind wir auch Verfechter drauf. Sicherheit muss was wert sein.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig. Auch der Personenschutz hat natürlich viele, viele Einschränkungen im persönlichen Leben. Und das muss auch honoriert werden.
Ja.
Aber wir müssen auf dem Teppich bleiben. Wir müssen auf dem Teppich bleiben. Und wir können tatsächlich keinen Fixwert an finanziellem Geld festmachen. Das geht nicht.
Ja.
Denn das ist auftragsbezogen, es ist aufgabenbezogen, es ist Nährwert des Mitarbeiters. Was kann der? Wo kommt der her? Wie alles andere? Welches Alter hat er?
Ja.
Das müssen wir dann mit einbeziehen. Deswegen ist es sehr schwer, dort eine Richtzahl festzumachen.
Ja.
Ich kann nur vorwarnen, den YouTube-Gott anzuflehen und zu sagen, was verdient ein Personenschützer? Das ist haarsträubend und trifft selten die Realität.
Also, Herr Grund, dann fassen wir zusammen. Man muss für diese Tätigkeit einfach ein Faible mitbringen. Man kann keine Action wie im Fernsehen erwarten, man kann keine 10.000 netto erwarten. Das heißt, es ist ein Job wie jeder andere, aber man muss einfach sagen, das ist mein Ding, das möchte ich gern machen, und dann wird man auch hier bei Ihnen entsprechend qualifiziert werden.
Absolut richtig.
Ja, Herr Grün, dann darf ich mich ganz herzlich für das Interview bedanken.
Sehr, und sehr gern.
Dann hoffen wir mal, dass wir ein paar Illusionen nehmen konnten, die da so rumschwimmen.
Sehr, sehr gern, das würde mich freuen.
Viel Erfolg auf der Messe, danke.
Vielen lieben Dank.
Soweit die Podcast-Folge mit Nico Krone von der Krisenwerkstatt. Ja, was wollen wir daraus lernen? Nicht einfach blind vertrauen, was einem Leute erzählen. Man verdient normalerweise keine 10.000 Euro pro Monat, wenn man als Personenschützer arbeitet. Man wird auch nicht die Action wie im Kino haben. Es wird ein sehr stiller Job im Normalfall sein. Also muss sich jeder überlegen, ob das was für ihn ist. Ja, das war's für heute im Podcast für Schutz und Sicherheit. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.